ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Da sind sie wieder, die gut gelaunten zwei. Zu Recht gut gelaunt, denn Draußen scheint die Sonne. Ich wollte es nur am Rande erwähnen. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich wollte es nur kurz erwähnen. Ich war auf die Minute pünktlich.
Habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich war 10 Minuten vorher schon da.
Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann, finde ich. Und ich finde auch nicht, dass das eine Tugend ist. Ich finde, Menschen, die zu früh kommen, sind mindestens so schlimm wie Menschen, die zu spät kommen.
Weil wir haben ja nicht vereinbart, dass wir uns an einem bestimmten Ort nur wir zwei treffen, sondern wir haben gesagt, wir sind ab 9 im Studio. Und ich will natürlich...
Das haben wir gar nicht gesagt.
Ich will natürlich vorher mit den geschätzten Kollegen und Kolleginnen sprechen. Und darum bin ich 10 Minuten
hier
früher da.
Das ist ja eine Art, das ist ja wie bei einer Rechtsbeugung. Du kannst ja gerne, und hier sind wir im Bereich des privaten Vergnügens, du kannst sogar 2 Stunden früher hier sein.
Habe ich auch schon gemacht.
Schön. Aber wenn wir sagen, wir treffen uns um 9, dann ist das die verbindliche Dinge. Und um 9 war ich da.
Kein Problem, sag ich ja, aber ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ich wollte es nur sagen.
Ich kann das gar nicht bestätigen, ob du um 9 da warst, weil ich ja schon eher da war.
Ja, sicher. Nee, schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Man merkt, es ist kein wirklich tiefergehender Disput, aber doch immer wieder auch
immer
anders.
Wieder.
Für eine Überprüfung des gesellschaftlichen Umgangs miteinander auch. Ja, sehr schön.
Ich habe gestern übrigens deshalb, sprich nicht zu laut mit mir, ich habe gekocht gestern Abend, wir hatten Gäste. Ja. An einem Sonntagabend ist es einfach schwierig.
Ja, wieso? Also allein vom Essen hat man keinen dicken Kopf am nächsten Tag, ist meine Erfahrung.
Ja, es gab nicht nur Wasser.
Ach, ist es so, weil Wasser ja teuer, wie wir in der letzten Folge des Podcasts gelernt haben. Darauf kommen wir übrigens gleich noch zu sprechen. Was gab es denn bei dir erstmal?
Es gab, so Brot mit Tomaten, dann Burrata und diese Sardellen, diese kalabrischen, super lecker.
Kalabrischen.
Mein Gott. Aus Spanien sind
Wer isst denn Sardellen aus Kalabrien?
Kein Mensch.
Die müssen aus Kantabrien sein.
Die waren aus Kantabrien.
Ja, genau.
Also, dann habe ich Ravioli gemacht mit einer Spinat-Ricotta-Füllung und brauner Butter.
Sehr schön.
Und dann gab es einen von mir selbst geläucherten Lachs.
Selbst geläucherter Lachs ist etwas, was relativ selten auf dem Teller ist. Lachs hat man häufiger mal, aber der Lachs ist
aber natürlich, aber natürlich keinen norwegischen, keinen Nix, sondern so ein Bio-Tam-Tam aus Irland.
Ja, Bio heißt noch gar nichts.
Nein, aber der
das ist ja kein Wildfang.
Ich habe mit diesem Lachs gesprochen und er hat gesagt, ich habe keine schädlichen Dinge in mir.
Wahrscheinlich, überlege ich gerade, ist der Lachs ursprünglich ein chinesischer Fisch und da die kein R sprechen können, heißt wahrscheinlich wirklich Lachs. Und dann hat der Chinese gesagt,
Lachs.
Und seitdem heißt der Lachs.
Oh, kulturelle Aneignung.
Was ist es denn noch?
Shaming. Sprachshaming,
genau. Language-Shaming. Nee, letztlich natürlich tiefgehender Rassismus vermutlich. Nein, aber das wäre ja lustig. Also geläucherter Lachs, den gibt's irgendwie. Okay.
Oh, weil wir da gerade dabei sind, Adidas hat die Indigenen in Mexiko um Verzeihung gebeten. Du hast die Geschichte mitbekommen?
Es gab eine Riesenwallung. Da gibt es so diese Schlappen, wo sie ein bestimmtes Flechtmuster kopiert haben für so Schlappen, für so Adidas-Schlappen.
Und da gibt es Indigene in einem Bundesstaat, Oaxaca, oder wie spricht man das?
Ich weiß auch nicht, Oaxaca.
Dieser Schuh, die Sandale, heißt dann auch Oaxaca Slip-On. Und jetzt haben sie sich wirklich entschuldigt und wir werden jetzt in Zukunft vermeiden, ohne ihre Anleitung und Zusammenarbeit zu handeln. Also ohne die Anleitung.
Man soll ja immer aufpassen mit gefährlichem Halbwissen. Ich bin gar nicht so tief da drin in dem Fall. Ich habe eben auch die Schlagzeilen gesehen. Ich habe auch ein Bild von diesen Schlappen gesehen. Wenn das jetzt wirklich was ist, was nur in dieser einen Region, in diesem einen Ort oder sowas Menschen machen, dann finde ich das völlig okay.
Finde ich das auch okay.
Muss ich echt sagen. Also man muss es nicht übertreiben mit solchen Dingen, aber das finde ich.
Das ist wohl so. Nein, ich will auf was anderes hinaus.
Ja.
Die entschuldigen sich nur. Statt zu sagen, passt auf, Freunde, wir verkaufen diese Dinger und ihr kriegt so 20% davon.
Ja, das tun sie nicht.
Verstehst du? Nein, wir entschuldigen uns. Das finde ich irgendwie schade dann.
Ja, da wär sicherlich mehr möglich. Das glaube ich auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie das dann wirklich urheberrechtlich ist. Da gibt es ja ganz andere harte Prozesse und so weiter. Vermutlich hätte diese Gemeinschaft trotzdem kein Recht, kein Urheberrecht, weil dann würde Adidas mehrere komplette Boeing 747 voll mit Juristen einfliegen lassen.
Also sie würden mehr Juristen als Indigene.
Genau. Und würden dann beweisen, dass dieses Muster vermutlich schon in der Bronzezeit
in Herzogenaurach.
In einer Höhle in Herzogenaurach unter der Adidas-Zentrale schon mal an die Wand gepinselt war. Also ich glaube, es ist dann wahnsinnig schwer, in letzter Konsequenz nachzuweisen, wo das dann herkommt.
Ja, aber darum geht es nicht. Aber ich
finde ich auch.
Ich finde, ja, recht. Sie entschuldigen sich, dann können Sie auch sagen, pass auf, ihr kriegt 20, ihr kriegt halt irgendwas.
Ja, ne? Eben. Oder was weiß ich, wir bauen euch hier was Schönes hin. Oder
sowas.
Irgendwie sowas. Ja. Weiß ich nicht. Also die haben ja schon Geld. Und das finde ich dann schon auch. Das wäre in Ordnung, ja.
Ich werde deshalb jetzt nicht Adidas meiden.
Ja. Nein, ich auch nicht. Nein. Ich glaube sowieso nicht, weil mein Lieblingsverein, der 1. FC Köln, hat, glaube ich, nach Jahrzehnten werden die nächstes Jahr wieder Adidas Trikots tragen.
Okay.
Ja, die hatten jetzt jahrelang alle möglichen anderen Brands und so weiter. Und
jetzt wieder drei Streifen.
Ja, ist erstaunlich. Also ich finde diese Branche ja auch interessant, wer da mit wem dealt. Und letztlich geht es auch da ja nur um Geld, vermutlich irgendwie. Ja. Ne? Und dann wird der neue Trikotpartner wird vorgestellt und wir freuen uns so auf die Zusammenarbeit. Ich erinnere mich noch beim letzten, das war jetzt, glaube ich, Hummel oder so.
Ja.
Ne? Und das ist so, und das passt so gut und das matcht und der Verein und der FC und Dings und so. Und zwei Jahre später, wir freuen uns, dass wir einen neuen Partner gefunden haben, der wahnsinnig gut
passt. Der jetzt passt noch viel besser passt.
Vor allen Dingen von der Kohle her. Ich meine, da sind ja alle gleich. Okay. Aber es ist so.
Es ist Montag, ihr habt gestern gespielt in Mainz, der FC, und ich sag's mal so, ihr spielt um die Meisterschaft.
Ja,
ihr habt da gewonnen.
Ja, naja, gut.
Das ist doch geil, oder?
Ja, ja. Naja, gut, man freut sich natürlich als Aufsteiger aus der zweiten Liga.
Ja, logisch.
Weil die Mainzer haben die haben 13 Spiele lang zu Hause nicht verloren und jetzt ausgerechnet gegen den Aufsteiger aus der zweiten Liga.
Ja, sehr gut.
Ja, war okay. Aber wie gesagt, auch da sind wir, ich will da nie zu parteiisch sein hier im Podcast, weil ich weiß beim Fußball, und das meine ich auch im Ernst, nicht nur aus Vorsicht, Menschen sind, was das angeht, sind sie sehr heimatverbunden und natürlich stellen wir keinen, also du tust das natürlich schon, aber wir stellen keinen Verein über einen anderen Verein. Wenn jemand sein Herz für einen und noch so lausigen Trümmerclub hat, dann ist das so.
Ich widerspreche irgendwie dir. Ich stelle meinen Verein nicht über die anderen. Mein Verein steht über den anderen.
Ja, natürlich, ja. Wir werden sehen. Ich habe ja leider die Befürchtung, dass das eine unfassbar langweilige Saison wird, weil die Bayern natürlich aufgrund ihrer Möglichkeiten auch wirklich vorne so outstanding sind. Ich bin mal gespannt.
Wir spielen um die Meisterschaft mit.
Das glaube ich auch. Ja. Da bin ich relativ sicher, ja. Hast du dich schon mal gefragt, wie man eine Bombe entschärft?
Wie? Nein, aber das ist in der Regel so, dass du hast einen blauen und einen roten Draht und dann hast du noch 10 Sekunden.
Du guckst zu viel. Ich persönlich würde immer den blauen Draht durchschneiden.
Okay, gut.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Würdest du zum roten neigen?
Ich glaube eher den roten, weil das ist der gefährlichere.
Dieser Film, auf dem das gründet, und das finde ich total lustig, das ist ja eigentlich nur so ein B-Movie. Der heißt irgendwie, der hat im Deutschen einen ganz blöden Namen, Operation so und so. Jaggernaut heißt der, glaube ich, im Original.
Okay.
Und ist kein, also der ist spannend natürlich, eben aufgrund dieser Szene, wo am Ende hat er diese berühmten zwei Drähte. Der Typ, der Terrorist, sagt ihm auch noch übers Telefon den Falschen an, oder? Er soll irgendwie den roten
durchstellen
und dann entscheidet er sich aber für den anderen.
Ja,
es ist eine sehr geile Szene.
Du musst dich immer für den anderen entscheiden, klar.
aber es ist wahnsinnig, wie sowas Legende wird irgendwie, weil der Film ist so, geht so.
Okay.
Ja, klar, aber es ist echt spannend. Jedenfalls habe ich so ein Buch und da steht drin, was Männer im Leben können müssen.
Ja.
Und da ist unter anderem das Kapitel Nummer 30, wie man eine Bombe entschärft.
Ich habe mich das noch nie gefragt, aber...
Also da sind ja auch andere Fragen drin, wie man ein Steak brät, wie man eine 747 landen muss, wenn der Pilot eine Fischvergiftung hat. Also wirklich.
Das sind ja die einfachen Dinge.
Genau, und das ist süffisant, aber trotzdem ist es ernst gemeint, was da drin steht.
Okay.
Also es ist jetzt kein Blödsinnsbuch oder so. Und da steht jetzt also, gelegentlich stößt man auf eine Bombe, ist die Einführung.
Ja, natürlich.
Das ist schon klar. So, es empfiehlt sich grundsätzlich, die Finger von der Bombe zu lassen. Das finde ich schon mal einen wertvollen Tipp irgendwie. Ne? Und man soll einen Profi rufen, also 110, die Notruf, und dann rufen die, also Experten, das ist ja soweit klar. Das ist logisch. Sollten Sie, da Sie auch privat gern basteln, beschließen, och, das mache ich jetzt doch schnell selbst, dann steht immerhin noch mal in Klammern dahinter, was ausdrücklich nicht empfohlen wird, dann sollten Sie grob wissen, wie eine Entschärfung normalerweise läuft.
Okay.
Und dann kommen ernstzunehmende Tipps. Also, man muss erstmal rausfinden, um welche Bombe es sich handelt. Ist es ein Amerikaner oder ein Engländer? In Deutschland hast du eigentlich nur den Amerikaner und den Engländer.
Ja.
Zweiter Weltkrieg, ist völlig klar. Ne? Und ist es eine Bombe mit Aufschlagzünder oder mit Langzeitzünder?
Gut, also, das sieht man ja.
Ja, da musst du gucken. Genau.
Das sieht man ja.
Genau. Der Engländer als Bombe hat eine Zäpfchenform. Vorne ist er ansteigend, hinten gerade.
Ja.
Außerdem hat er einen oder mehrere Messingzünder. Der Amerikaner ist im Mittelteil zylindrisch und ist dann vorne und hinten konisch geformt.
Ah,
also der ist eher gerade und dann hat er nur vorne und hinten.
Dann war das ein Amerikaner, den ich da neulich...
Ja, ich hatte im Garten in England.
Ja, okay.
Ich war mir auch erst nicht sicher. So, ich finde das so geil. Und die Größe einer Bombe ist für den Bombenentschärfer zunächst völlig unwichtig, steht hier. Ne? Es ist also völlig egal. Die meisten entsprechen ungefähr 500 Pfund vom Gewicht.
Okay.
Das sei die gängige Bombe, die man findet. Da ist auch völlig wurscht, ob es ein Engländer oder ein Amerikaner ist. Entscheidend ist die Art des Zünders, denn eine Bombe zu entschärfen heißt eigentlich nur, den Zünder zu entfernen. Ne? Und das meiste ist also, wenn du einen Aufschlagzünder, einen normalen Aufschlagzünder hast.
Also einen handelsüblichen.
Ja, ja, ist der 101er Heckzünder. Der ist am meisten verwendet worden.
Ja.
Ne? Oder der 103er Kopfzünder.
Okay.
Ne?
Je nachdem, wie die Bombe aufschlägt.
Ja, genau. Die ist ja offensichtlich nicht auf den Zünder gefallen, weil sonst wäre sie ja
explodiert.
Ne? So. Die Bombe ist mit Aufschlagzünder eher ungefährlich, steht hier. Also das ist überhaupt kein Problem. Ne? Wobei die Gefahr eine relative Größe ist, denn Aufschlagzünder sind mit einer Zündnadel ausgestattet, die an der Zünderseite aus der Bombe rausragt. Also da guckt so eine dicke, fette Metallnadel raus. Und wenn man die reindrückt...
Wenn du sagst, mit der Schaufel, da ist eine Nadel.
Ja, die drücke ich mal lieber in die Bombe. Genau,
die Bombe.
Ja. Dann geht die natürlich hoch.
Okay.
Deshalb soll man das nicht machen. Ne? Und zum Glück sind da diese Bomben, Gott sei Dank, muss man sagen, sind ja nicht explodiert. Und deshalb kann man die relativ leicht, das macht dann auch der Bombenentschärfer,
der kommt.
Der dreht die einfach mit einer Rohrzange raus. Also der schraubt die einfach
raus
und das war's dann.
Also, wenn du eine Bombe entschärfen willst, immer eine Rohrzange dabei haben.
Du musst immer eine Rohrzange dabei haben.
Okay.
Ne? Und zwar ist es egal, also gut, wenn es jetzt der 103er Heckzünder ist, dann musst du hinten an die Bombe.
Ja.
Ist ja klar, das sieht man ja.
Sieht
und
wenn es ja.
der 101er,
vorne
dann musst du
vorne
dran oder umgekehrt. Ja,
gibt es
genau.
auch irgendwelche?
Ja, es gibt auch die chemischen Zünder. Und da wird es schwieriger. Ne? Das ist komplexer, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen im Garten. Weil man kann davon ausgehen, dass eine Bombe, die heute gefunden wird, natürlich irgendwie, was weiß ich, mehrere Jahrzehnte jetzt da an der Fundstelle liegt. Und wenn die nach dem Fund bewegt wurde, kann der Zünder aktiviert worden sein, was für jeden Entschärfer eine eher unerfreuliche Angelegenheit ist. Ganz gleich, ob er Berufsentschärfer ist oder der Mann, der sich dachte, das mache ich jetzt schnell selber. Chemische Langzeitzünder enthalten eine Acetonampulle. Wird die Bombe bewegt, kann sie brechen. Und das Aceton weicht dann die Zwischenampulle und Zünder befindliche Sicherungsscheibe auf und der Zünder schlägt dann durch. Deshalb ist das immer, wenn der Baggerfahrer das Ding schon mal bewegt hat,
ja,
dann
gefährlich.
Dann kommt der Typ, der es machen muss, der kommt mit ordentlicher Muffe dahin, weil der natürlich nicht
und einer Rohrzange.
Und einer Rohrzange.
Immer eine Rohrzange dabei haben. Wahnsinn.
Ja, und weil dieses Aufweichen dieser Scheibe durch das Aceton kann zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Tagen dauern. Und das ist natürlich kacke, weil du weißt jetzt überhaupt nicht, ist das Ding schon irgendwie in Auflösung?
Ich
kann an jeder Zeit...
ich habe da einen Tipp.
Ja, ja.
Man lädt einen Freund ein.
Und sagt, hör mal, wenn du sowieso heute Abend kommst, bring mal eine Rohrzange.
Ja, genau. Ich habe im Garten eine Bombe gefunden. Ja.
Ich weiß nicht, ob es ein Engländer oder ein Amerikaner ist. Ja. Wir machen uns natürlich jetzt lustig über eine finstere Sache, aber man hat schon heiden Respekt vor diesem... Kampfmittel, die heißen gar nicht Kampfmittelräumdienst, die heißen, das sagt man immer so, die
Bombenentschärfer.
Nee, Kampfmittelbeseitigungs-
so und so.
Fachgedönsvereinigung oder was.
Wir machen uns ja nicht darüber lustig.
Nein, überhaupt nicht.
Ich finde sowas unglaublich, dass sowas in diesem Buch steht. Bombenentschärfer. Das ist das, was wirklich lustig ist.
Ja, ja, klar.
Ich habe eine Albumempfehlung bekommen aus meiner Lieblingszeitung.
Ja.
Im Feuilleton stand ein Artikel. Ich lese kurz vor.
Ja, gut.
Der Rhythmus ist wie ein Puzzlespiel, geht trotzdem direkt ins Brustfell. Einzelne Klaviertasten stanzen sich ein. Hm. Irgendwo nibbelt eine Gitarre durchs Unterholz. Besoffene Chöre fliegen durchs Bild wie Autos voller Looney Tunes Charaktere. Und die Musik spult sich selbstständig vor und zurück. Dring, 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 dring.
Ja, das ist halt in so Feuilleton-Reaktionen, da wird ja schon vormittags getrunken.
Ja.
Und zwar nicht zu wenig, glaube ich.
So,
das ist ja Wahnsinn.
Aber eigentlich
ist es schön, eine Gitarre nibbelt durchs Unterholz oder so, das finde ich eigentlich großartig.
Ist schön formuliert und dann sagt er, also es gibt im Internet schon super Reaktionen. Dijon Dadaichen heißt der Typ, ist aus Los Angeles, Baby das Album und... bei der Musik, die alle in den Himmel loben, weil es so gelobt wird, aber keiner hört, sagt er, das kann sein, weil sie fürs normale Leben zu anstrengend ist, aber der wird es schaffen. Und dann habe ich mir heute Morgen, ich bin um 7 habe ich dann angemacht und habe mir das angehört. Und ich sag dir was, da nibbelt einiges.
Also konntest du das nachvollziehen?
Ja, es ist, um Gottes Willen, es ist weit entfernt von schlecht, das ist gut, aber das muss man mögen.
Das ja, muss, gut, ja, der, ja. Aber das gilt natürlich ja für
dann nuschelt fast, er wieder, dann ist dann, ja.
Gilt aber für jede Art von
ja,
Musik.
Ja, klar.
Das muss man schon sagen.
Nein, das ist alles ja, okay, nur wenn ich dann höre, das wird ein ganz großer,
Das, was draus gemacht wird, ja, das ist natürlich dann,
das ist immer der Punkt.
Das ist immer der Punkt, ja. Na gut, aber da hat jemand natürlich seine Leidenschaft für Gitarren, die durchs Unterholz nibbeln.
Wer nibbelt denn da durchs Unterholz?
Könnte der Titel dieser Folge sein oder zumindest drin auftauchen. Ja, genau. Das ist nicht schlecht. Ja.
Wir haben auch über bleiben wir bei Musik, über Robbie Williams. Wir hatten vergangene Woche Sendung. Ja. Wie gesagt, Montag ist heute, wir zeigen heute auf, am Montag. Und der macht unglaublich viel Werbung für ein.
Also der versilbert jetzt einfach seinen Ruhm mit zunehmendem Alter und er ist ja irgendwie, weil er auch ein unfassbarer Sympath ist und mit all seinen Aufs und Abs im Leben ist er irgendwie eine Figur, die, glaube ich, von den meisten Menschen einfach gemocht wird.
Ja, das ist ein Typ auch, das ist ein geiler Typ.
Und natürlich kommen dann große Konzerne auf die Idee, mit ihm Werbung zu machen und natürlich sagt Robbie,
warum denn
dann
nicht?
Dann fahre ich halt mal mit der Mein Schiff irgendwo hin und kassiere nebenher noch ein paar Millionen oder sowas, ist doch nicht schlecht. Also da macht er schon mal für TUI Cruises.
Genau, Mein Schiff Relax ist das Schiff.
Ja.
Und da war die Taufe, war glaube ich im April.
Ja, ja.
Und die werben mit Robbie, ist ja Entspannungsexperte und ist jetzt offizieller Wohlfühlbotschafter von Mein Schiff Relax.
Junge, was hat der schon alles genommen, um sich wohlzufühlen im Leben? Es hat aber auch nicht immer funktioniert. Ich weiß nicht, wie es auf der Mein Schiff so abgeht.
Und er wird ja immer darauf angesprochen, warum machst du für die Werbung? Hat er gesagt, hey, ich bin ein Entertainer.
Ja.
Und Kreuzfahrten sind das größte Entertainment, was du dir vorstellen kannst.
Das ist wie das Harald-Schmidt-Argument, warum er beim Traumschiff mitspielt. Irgendwie Drehort geht vor Inhalt.
Ja, so ist es.
Ist doch wohl klar. So, das kann ich verstehen. Dass er aber auch, ich glaube, es ist nur im angelsächsischen Raum, macht er auch Werbung für Katzenfutter?
Ja, genau.
Oder? Ja, Felix Cat oder so?
Für die Felix-Kampagne.
Ja.
It's great to be a cat.
Ja.
Hat er sogar einen neuen Song aufgenommen, in dem er Charaktereigenschaften von Katzen besingt. Er mag Katzen sehr gern.
Ja, natürlich mag er Katzen.
Ich mache es nicht wegen des Geldes, weil ich mag Katzen.
Natürlich. Hey. Wenn jetzt eine Hundefirma um die Ecke kommt, wirst du sehen, wie sehr Robbie auch Hunde mag.
Ja.
Es ist klar. Ja. Oder eine Goldfischfutterfirma. Ja,
ich liebe Goldfische. Aber ich kann es ihm überhaupt nicht verübeln. Mein Gott, der nimmt
halt. Geht ja auch noch weiter hier. Mediamarkt Saturn, die machen ja jetzt auch mit ihm Werbung für irgendwelche, ich glaube,
Bluetooth-Speaker. Ja,
Bluetooth-Speaker
so eine Serie,
Also, Robbie. Sag ich mal, vermarktet seinen Namen im Moment nicht schlecht. Ich glaube, es ist nicht mehr weit bis zum Hornhauthobel Robbie Williams.
Der neue WC-Reiniger Design von Robbie Williams.
Ja. Also da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich.
Und ich habe so ein bisschen geguckt im Internet und habe dann ein Interview gefunden. Da wurde ihm die Frage gestellt, was war das skurrilste Ort, an dem Sie je ein Konzert gegeben haben? Und dann hat er geantwortet, ich habe einmal ein Privatkonzert für 7 Leute gegeben, die während des Auftritts gegessen haben. Die Person, die mich engagiert hatte, hatte ein eigenes Mikrofon und sang bei jedem Lied mit. 2 der Gäste sind mitten in der Show gegangen.
Ja, das ist nicht
ganz
schlecht.
Groß.
Und dann ist es eben so, und das kennen wir natürlich auch als Menschen, die hin und wieder auf einer Bühne stehen, man denkt dann schon ans Geld.
Ja,
also
logisch.
Man weiß ganz genau, wir haben ja immer diese Maxime, wir machen einen Job, wenn man entweder davon reich wird oder man wird berühmt damit.
Ja.
Und viele Jobs erfüllen halt das nicht und dann eben eher nicht oder sind dann eben, man wird nur reich davon oder nur berühmt, auch nicht schlecht.
Und man wird auch nicht wirklich reich davon, aber
man macht
it pays your rent, fertig.
Das ist ja klar. Oder aber, das muss man auch noch dazu sagen, bevor hier der Eindruck der gierigen 2 entsteht, oder wir machen was ganz umsonst, dann Charity. Also nicht für wenig Geld eher nicht, dann lieber für ganz umsonst.
Für wenig Geld, da finde ich, verkauft man sich unter Wert.
Genau.
Sollte man nicht tun.
Dann lieber so wirklich so ein Charity-Ding umsonst das irgendwo machen, das finde ich völlig in Ordnung.
Oder eben für viel Geld.
Oder für viel Geld.
Ja, Mails an
morgensonne@swr3.de.
Da haben wir eine Mail bekommen.
Ja.
Die eigentlich sehr interessant ist, weil der toll argumentiert.
Ja, ich das ist Clemens Buss, ich habe sie schon hier. Es geht um dein Erlebnis. Sag nochmal schnell, du warst hier im Brenners Park Hotel.
Genau, ja.
Eins der Top-Leading-Hotels in Europa auf jeden Fall. Und du hattest so ein Afternoon-Tea, da hattest du den Preis ein bisschen in Frage
gestellt. Ja, genau.
Was war es nochmal ungefähr?
Ja, wir waren zu sechst und haben zwei solche Etageren gehabt mit Süßigkeiten und mit Scones. Und dann sechs Tees und dann noch, die dabei waren. Und dann fünf Tees extra und drei Flaschen Wasser.
Okay.
Und die Tees, da hat einer 15 Euro, der teuerste 18 gekostet und die Flasche Wasser 13,50.
So, jetzt schreibt Clemens, lieber Herr Wibitzki, lieber Herr Zeus, ich bin von Tag 1 an Fan und so weiter. Aber diesmal war es, wie Sie selbst sagen würden, voll daneben.
Ja.
Worum es mir geht, schreibt Clemens. Und die Argumentation waren wir auf jeden Fall. Kritik finden wir auch immer ganz cool. Und er schreibt also, Unternehmerrealität statt Einkaufspreisfokus
ist
sein Punkt 1. Und er sagt, der Preis einer Flasche Wasser oder eines Tees in einem Grand Hotel bildet nicht den Einkauf ab. Klar,
Nein. Das
ist eine Binsenweisheit.
Das weiß ich
klar.
Auch.
Sondern die gesamte Leistung. Also, ich finde die Aufzählung aber trotzdem ganz cool.
Nee, ist gut.
Löhne inklusive Ausbildung, Abgaben. Tischwäsche, Porzellan, Glas, Besteck. Bruch beim Porzellan, Politur, Besteck etc.
Ja.
Wir reden ja über ein Grand Hotel. Deko, Blumen, Reinigung, Entsorgung, Energie, IT, Kassensysteme, Zahlungsgebühren, Versicherungen, Steuern, Abgaben,
ja.
Instandhaltung, Amortisation einer sehr teuren Immobilie, Garten, Terrasse, Reservierung, Backoffice plus Service und Ambiente. Und genau dafür, da zitiert er dich, sitzt man dort sehr schön.
Natürlich.
Und da hat er natürlich, klar, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Meine Frau ist sogar so ein bisschen bei ihm. Ich hab ihr das auch vorgelesen.
Ja?
Und sie sagte, ja, wenn wir zwei jetzt zum Beispiel irgendwo essen gehen, in irgendeinem x-beliebigen Lokal, haben eine Flasche Wein und essen da sind wir inzwischen auch bei 100 Euro für zwei Personen.
Ja.
Und das ist kein Erlebnis, an das wir uns erinnern. Sie sagt, wenn ich im Brenners auf der Terrasse sitze und ich habe so ein Afternoon-Tea, das ist ein Erlebnis für mich. Das zahle ich auch mit.
Alles gut.
Ja?
Und ich verstehe die ganze Argumentation. Aber ich sage halt, also bei der Flasche Wasser, und da bin ich dann doch beim Einkauf. Und wenn er einen Euro zahlt, ist viel für die Flasche Wasser.
Ja.
Und dann haut er 1250% drauf. Und das ist mir dann, das ist mir einfach zu viel. Weil
also dein Argument wäre, er müsste es woanders verstecken, der Hotelier.
Er müsste es woanders verstecken. Das Wasser ist zu teuer und der Tee ist zu teuer.
Ja.
Mach den Wein noch teurer.
Aber beim Afternoon-Tea trinkt man keinen Wein.
Naja, dann soll er es bei denen holen, die Wein trinken.
Aha!
Mir ist dieser Sprung einfach zu groß. Mir ist das, ich verstehe das alles und ich kapiere das auch alles. Logisch, die haben viel Personal, viel Aufwand in der Küche und. Klar, aber 1250% aufs Wasser,
Ja.
Nein.
Ja, aber es ist natürlich, über die Getränke wird das Geld gemacht in der Gastronomie, weil mit dem anderen kann man fast nichts verdienen, muss man schon sagen.
Aber da reichen doch auch 700%.
Ich verstehe dann auch wieder deinen Punkt. Am Ende stehen ja eben trotzdem 220 Euro auf der Rechnung. Und man hat nachmittags war man da zum Tee. Und ich
Die Geschichte geht ganz kurz noch weiter, weil wir haben im Nachhinein jetzt erfahren, dass eine Stunde, nachdem wir dann diesen wunderschönen Garten verlassen haben, Angus Young runterkam, sich in den Garten gesetzt hat und sich warm gespielt hat fürs Konzert.
So.
Und da hätte ich gern 13,50 bezahlt.
Ja gut, das ist natürlich,
ja.
Okay, und er sagt natürlich irgendwie, wenn wir beide auf Tour gehen, also dann wird es natürlich auch noch persönlich.
Natürlich.
Hier. Nein, er ist sehr korrekt, das muss man echt sagen. Und ich find die Mail auch sehr okay. Aber er sagt, Gewinn ist okay bei Ihnen doch auch. Sie gehen mit Ihren Programmen auf Tour und nehmen je nach Stadtkategorie marktübliche Ticketpreise.
Natürlich.
Und da steht hier oft um die 40 Euro, mal darunter, mal darüber. Hier muss ich energisch widersprechen. Ich glaube, wir haben noch nie ein Ticket, nie verkauft, wo eine 4 vorne war.
Und
noch
wenn,
nie, noch nie,
dann
noch
wussten wir es nicht, sondern dann hat uns irgendein Veranstalter über den Tisch gezogen.
Haben wir nicht gemacht. Ohnehin machen wir ja nicht die Preise bisher bei keiner einzigen unserer Veranstaltungen.
Genau.
Aber gut, es ist egal. Also eine 4 stand da noch nie vorne.
Ja.
Und er sagt, natürlich ist das auch völlig legitim, denn auch dort kosten Saal, Technik, Personal, Mieten, Gebühren etc.
Ja.
Am Ende soll ja ein Gewinn übrig bleiben.
Das und stimmt, auch wir polieren natürlich nach der Show das Besteck.
Ja, oder Zuschauern polieren wir die Beschwerden. Nein, das Besteck. Nein, Quatsch. Wir sind ja friedliche Burschen. Das ist keine Frage. Frage.
Gut, aber ja, war eine starke Mail.
Ja, ja,
gut,
klar. Das auf jeden Fall. Ja. Natürlich, weil wir eben auch korrekt betriebswirtschaftlich kalkulieren, logischerweise. Aber ich muss sagen, dass wir auch immer wieder mit Veranstaltern auch hadern, weil wir oft sagen, Leute, macht's nicht so teuer. Auf ja, der anderen Seite, klar, alle wollen was verdienen. Und in den letzten Jahren, seit Corona eigentlich, muss man sagen, sind die ganzen Nebenkosten, also Hallenpreise, Energiekosten, für eine Garderobenhilfe, 60 Euro haben wir hier, glaube ich, schon mal erzählt, die Stunde oder sowas. Ja. Also da manche Städte drehen gerade durch. Und dann können viele Künstler sagen, da bleibe ich lieber zu Hause, weil das kann ich ja gar nicht erwirtschaften an so einem Abend.
Da bleibe ich lieber zu Hause und gehe in den schönen Garten in Baden-Baden in dem Hotel
und trinke ein Teechen. Und trink ein Teechen. Gut, hätten wir diesen Themenbereich kurz abgehandelt.
Ja, ich fahre ja in Urlaub ab Donnerstag.
Ja, wir hörten davon. Wir Podcast-Hörer und Hörerinnen hörten davon.
Und es geht zuerst nach Belgien.
Ja.
Nach Gent.
Ja, schön übrigens.
Genau. Ja. Und wir waren mit Freunden, saßen wir zusammen und die waren gerade in Belgien und dem ist im wallonischen Teil von Belgien das Auto kaputt gegangen.
Ja.
Da spricht man Französisch und er ist Franzose.
Ja. Im flämischen Teil kann einem das Auto übrigens auch kaputt gehen. Ja, das hat jetzt nichts mit der Wallonie zu tun.
Da ist es, da ist es ihm kaputt gegangen und dann war er bei diesem Autohändler und der sagte, ich habe das Ersatzteil nicht da, BMW. Hm? Und dann sagte mein Freund, ja gut, aber gibt es in der Nähe einen anderen, den Sie anrufen könnten?
Ja,
im flämischen Teil.
Ja.
Der ist 20 Kilometer weg. Hm? Ja, mit dem spreche ich nicht. Also es ist unglaublich.
Ja.
Ich
hoffe, dass das nicht symptomatisch ist.
Nein,
aber
ich weiß, hoffe es auch.
Es ist ein nach wie vor schwieriges Land.
Ja.
Klar, im Grunde hast du drei Sprachen. Du hast eine winzige deutschsprachige Minderheit. Dann hast du halt die Wallonen, die Französisch sprechen und die Flamen,
die Niederländisch. Ne?
Ja, genau, Flämisch sprechen. Und das ist, vielleicht kann er es auch einfach nicht. Ich weiß es nicht. Es kann schon sein. Also es gibt, glaube ich, hier rund um Liège, wir würden Lüttich sagen, gibt es, glaube ich, Menschen, die sprechen komplett Französisch und die sprechen kein Flämisch.
Aber ich glaube, dann hätte er dazu
er hätte
gesagt,
eine Chance,
vielleicht rufen Sie dort an.
Der
hat gesagt, nein, mit dem spreche ich nicht.
Mit den Flamen spreche ich nicht. Es fühlen sich ja auch, die Wallonen fühlen sich auch von den Flamen irgendwie ein bisschen an die Wand gedrückt und das ist so, also es ist so klein dieses Land ist, man glaubt es nicht.
Ist so schade.
Ja, klar. Irgendwie kommen sie ja jetzt doch schon seit, 1832 oder was, müssen sie miteinander klarkommen oder so, aber es funktioniert mal besser und mal schlechter, hat man den Eindruck.
Ja, vertragt euch doch.
Aber du wirst Gent mögen. Ich glaube, man hat ein bisschen Glück, weil Brügge zum Beispiel ist natürlich noch schöner.
Und voll.
Aber ohne Ende. Es ist halt leider, die schönen Spots auf dieser Welt sind halt leider so überlaufen. Also Brügge ist wirklich ein Schätzchen, aber es muss so voll inzwischen sein. Also
nee,
Wahnsinn,
da fahre ich nicht hin. Ich fahre nach Gent.
Und dann nach Amsterdam.
Und dann nach Amsterdam.
Da
ist ja auch leer.
Da ist richtig leer, genau. Ja, schön. Aber viel Spaß.
Ja.
Sehr schön.
Und deshalb fallen auch zwei Podcasts fallen aus, ne?
Genau, aber wir machen ja, wir machen nächste Woche, machen wir noch einen.
Ja, ja. Den nehmen wir morgen auf.
Genau, da schummeln wir einfach.
Ja,
den
schummeln
nehmen wir morgen schon auf.
Wir nehmen den morgen auf und sagen euch dann, wir hätten den nächste Woche aufgenommen.
Ja, ja. Wir tun dann so, als hätten wir müssen irgendwie sowas Pseudo-Aktuelles erfinden.
Ja.
So, weißt du, ohne dass es konkret wird, dass er sagt, hast du das Spiel gestern Abend gesehen?
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Oh, das machen wir morgen, wir ein. Ja.
Boah. Das war ja eine Szene, also dass der Schiri da nicht eingreift.
Ja, und dafür gibt es ein VAR.
Also nur wirklich. So werden wir das machen
genau.
Und dann werdet ihr gar nicht merken, dass wir das schon zwei Wochen vorher aufgezeichnet haben. Wir sind ausgebuffte Hunde.
Wir sind die schlauen zwei.
Das wird richtig tricky irgendwie.
Ah, ich wollte noch ganz kurz über Apo the Angus Rautio sprechen.
Bitte was?
Ja, der hat gesagt, nach der Veranstaltung, meine Beine schmerzen, ich habe einen blauen Fleck am Knie, der so groß ist wie eine Orange, mein Rücken tut weh, meine Ohren klingeln, mein Herz ist voll, meine Augen sind voller Tränen, mein Lächeln scheint nicht enden zu wollen.
Was macht der?
Apo the Angus Rautio ist Luftgitarrenweltmeister geworden in Finnland.
Oh Gott, diese Luftgitarren-WM.
Ja.
Übrigens ein beliebtes Medienthema.
Deshalb sage ich es auch.
So perfekt ins Sommerloch gelegt jedes Jahr, diese Luftgitarren-WM, dass, glaube ich, alle Sender dieser Erde auf diesen Rotz aufspringen.
Wir berichten jedes Jahr drüber.
Ja,
die Luftgitarren-WM.
Ja.
Und er hat sich im Finale gegen Rautio den Japaner Yuta Sudo-chan Sudo durchgesetzt.
Ja, den hielt ich eigentlich für stärker.
Ich auch.
Muss ich auch
sagen. Ich dachte auch.
Aber der hat vielleicht auf den Knien nicht alles gegeben und hat keine blauen Flecken.
Und der Münchner, Patrick Culek alias Van Erhoven, der ist leider nur Vierter geworden.
Oh, das ist natürlich hart. Und ich meine, der vierte Platz, egal bei welchem Wettbewerb, ist ja einfach das Undankbarste, was es gibt.
Gold, Silber, Bronze, okay.
Ja.
Aber der Vierte. Ja.
Viele Hörerinnen und auch Kolleginnen haben uns gefeiert, weil wir neulich mal über Daria Varfolomeev, die deutsche rhythmische Sportgymnastin, in der Sendung berichtet haben. Und die sagten immer, ja, das geht immer so ein bisschen unter, dass die so eine wirklich weltweit herausragende Athletin ist, die alles, was sonst diesen Sport macht, und das sind die anderen, können sie ja auch, aber in den Schatten stellt, weil sie so irre gut ist. Und jetzt hat sie diese WM abgeschlossen und alle Titel geholt.
Ja.
Einfach alle, die es zu gewinnen gibt.
Der Rest auf der Welt kann eigentlich zu Hause bleiben.
Einfach unglaublich. Also wer Lust hat, sich bei YouTube oder sowas sich mal so eine Kür von ihr anzugucken. Mal, ich habe mit rhythmischer Sportgymnastik wie viele Kerle, glaube ich, nicht viel am Rüssel gehabt, aber das ist so outstanding.
Ja,
so unglaublich.
Ich habe mir gestern noch mal was angeschaut. Das
also,
ist geil.
Ach, das ist wirklich. Das ist, man schaut sich das an mit offenem Mund und denkt, wow, das ist wirklich toll.
Die hat aber wahrscheinlich auch Rückenschmerzen danach.
Ich weiß nicht, wie das ist. Die ist ja, glaube ich, die wird dieses Jahr, glaube ich, erst 19 oder so. Und ich weiß nicht, was das mit so einem Körper macht auf dem Level. Das kann ich nicht beurteilen. Aber da steckt natürlich so unfassbar viel harte Arbeit
dahinter.
Das ist einfach Wahnsinn.
Ich sag nur, Arthrose mit 60 spätestens.
Na gut, mit 60 habe ich die auch ohne, dass ich irgendwelche Keulen in die Luft werfe oder Bänder durch die Gegend
gut,
schwinge.
Wir sind am Ende, ne?
Ja, definitiv am Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und haben noch einen Tipp für euch.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.